auf geht's also in die Big Show 540, die letzte des Jahres 2021, das schicke ich jetzt schon voraus, mit einer herrlichen Runde. In Köln wahrscheinlich erreichen wir Thomas Wagner, RTL und jetzt neuerdings auch wieder Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
Schönen guten Morgen in die Runde.
Dann in München Toni Tomic. Guten Morgen, lieber Toni.
Schönen guten Morgen.
Ebenfalls in München und auch von Sky wieder Toni, Markus Götz. Servus, Markus.
Freue mich, grüße euch.
Jetzt habe ich ausnahmsweise mal Markus zu gesagt, nicht Götz. Und in Österreich, er rundet's ab. Das ist Martin Konrad von Sky Sport Austria. Martin, guten Morgen.
Guten Morgen aus dem sonnigen Graz.
Ah, herrlich, herrlich. Na. Also, es ist Folgendes. Wir wollen eigentlich über Fußball sprechen, aber Thomas, du hast jetzt die Chance. Ich weiß, wir haben vor circa zwei Jahren, nicht ganz zwei Jahren, haben wir gemeinsam in Kitzbühel, das war, glaube ich, das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft, gemeinsam angeschaut zwischen Deutschland und Norwegen. Und es steht wieder eine Handball-Europameisterschaft an. Alfred Gislason hat einen sehr, sehr jungen Kader benannt. Thomas, deine Chance jetzt, Götzi, deine Bedenken oder auch deine Hoffnungen mitzuteilen und Götze müsste die dann einordnen, bitte.
Also man muss ja zunächst mal sagen, Götzis Telefon glüht ja immer während so eines Turniers, weil ich ja alles von ihm wissen will. Also all das, was ich sehe, versuche ich mir von ihm abgleichen zu lassen. Themen bei uns meistens immer Flensburg und die Nationalmannschaft. Mir fallen jetzt, wenn ich den Kader sehe, drei Sachen auf. Erstens mal, er ist, glaube ich, ziemlich jung, was ich grundsätzlich ganz gut finde. Zweitens fehlen natürlich trotzdem wieder ein paar sehr, sehr wichtige Leute. Ich weiß nicht, dass wie viele Turniere es ist, dass Fabian Wiede jetzt mittlerweile absagt.
Das vierte.
Ja, finde das, also einfach nur mal von der Zahl und der Masse finde ich das irgendwie schon ein bisschen schade. Vielleicht hat er auch keine Lust, vielleicht fühlt er sich nicht so wohl in der Nationalmannschaft, ich weiß es nicht. Und als drittes glaube ich, dass das, was Alfred Gislason für ein Handball spielen lässt, ich weiß nicht, ob der heute, das müsste mir Götze erklären, noch so zeitgemäß ist. Er hatte in Kiel wahrscheinlich das beste Spielermaterial auf der Welt zusammen. Hier muss er was entwickeln, einen anderen Handball. Ich weiß nicht, ob das so zusammenpasst. Ich glaube, er sollte dieses Mal auch zumindest ein achtbares Ergebnis hinlegen. Ansonsten die Vorrunde müssen wir schaffen. Wir haben, glaube ich, eine ganz, ganz gute Auslosung. Und ich habe mir gerade die österreichische Nationalmannschaft angeschaut. Also die müssen wir, glaube ich, bei allem Respekt, die müssen wir schlagen.
Ja, also das war jetzt natürlich wieder eine ganze Menge, so wie ich es von dir kenne, lieber ehemaliger Mitbewohner Thomas. Ja. Wozu soll ich jetzt was sagen? Also jetzt mal grundsätzlich, heißes Thema im Moment im deutschen Handball, die Diskussion um die zahlreichen Absagen. Wir kennen das Phänomen ja jetzt schon seit einigen Jahren und pauschal wird gerne gesagt, sowas gibt's bei anderen Top-Nationen nicht. Was weiß ich, ein Domagoj Duvnjak würde auch auf einem Bein zur EM humpeln. Ein Jim Gottfriedsson ist fix und fertig seit eineinhalb Jahren und es existiert noch nicht mal die Frage in seinem Hirn, könnte ich mal aussetzen und ein bisschen wieder zu Kräften kommen. Das ist mir zu pauschal, diese Diskussion, und da muss man wirklich aufpassen. Also du hast Fabian Wiede angesprochen, das ist ein Riesenverlust, dass er nicht mit dabei ist. Halb rechts ist wahrscheinlich auch unsere größte Problemposition im Moment in dieser Konstellation, wo ja auch Steffen Weinhold seine Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Aber bei Fabian Wiede, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, weiß ich, dass sehr triftige private Gründe dahinter stehen. Und deswegen muss man da wirklich sehr vorsichtig sein, den Leuten fehlende Identifikation mit der Nationalmannschaft vorzuwerfen. Und ich glaube auch, dass wir im deutschen Handball eher von einem Überbelastungsthema sprechen müssen als vom Problem der fehlenden Identifikation. Klar, das erklärt dann immer noch nicht, warum Leute wie Duvnjak oder eben Gottfriedsson, das sind gute Beispiele, weil die absolut maximal beansprucht sind seit so vielen Jahren und trotzdem selbstverständlich zu diesen Turnieren fahren. Vielleicht ist das dann an der einen oder anderen Stelle, also ganz ehrlich, Duvnjak, der könnte sich das gar nicht erlauben. Ich weiß gar nicht, was da los wäre in Kroatien, wenn der ein Turnier absagen würde. Aber trotzdem, man muss wirklich vorsichtig sein in dieser Diskussion. Gerade die Jungs von den deutschen Champions League Teilnehmern haben nun mal die maximale Beanspruchung über die Jahre hinweg, also Pekeler, Weinhold und so weiter und so fort. So, und dann haben wir also diesen Kader jetzt zusammengestellt. Alfred Gislason hat bei den letzten Maßnahmen schon klar gemacht, dass er es ernst meint mit dem Umbruch. Dass er mutig, also mutig sowieso, ich meine, was willst du dem alten Isländer nur erzählen? Der scheißt sich nichts mehr. Dass er bereit ist, junge, unverbrauchte Gesichter und Spieler reinzuwerfen. Wie weit das gehen kann bei der Euro, also das vermag ich nicht zu prognostizieren. Das wird hochspannend. zu beobachten und zu deiner These, dass Alfred Gislason, so habe ich es zumindest verstanden, Thomas, nicht mehr der Richtige ist in dieser Gemengelage. Da wäre ich auch vorsichtig. Nicht vergessen, Gislason hat vorher beim THW Kiel aufgehört, hat ein, zwei Jahre lang diese Mannschaft zusammengebaut und geformt und entwickelt, die danach zweimal in Folge Deutscher Meister geworden ist und die Champions League gewonnen hat. Also er hat die Vorarbeit geleistet für Philipp Jicher. Also, das ist die Gemengelage. Ich bin wirklich so gespannt. Ich bin immer gespannt vor diesem Turnier, aber diesmal bin ich vielleicht noch ein bisschen gespannter. Ich glaube, dass da einiges möglich ist, und zwar in alle Richtungen, übrigens zu dieser Vorrundengruppe mit Österreich, mit Polen und Weißrussland. Es ist halt mittlerweile so bei diesem Modus, dass nur die ersten beiden weiterkommen. Du hattest ja eigentlich sonst immer diese Sicherheit, dass auch noch die Gruppen Dritten weitergekommen sind. Das hast du diesmal nicht. Also wenn du dir da ein blödes Spiel erlaubst, und das sind alles Gegner, wo du zumindest an einem richtig bescheidenen Tag auch verlieren kannst aus deutscher Sicht, dann kann es unter Umständen auch schon in der Vorrunde, was ich weder hoffe noch glaube, aber das ist keine Garantie. Ja? Und auf die Österreicher bin ich sowieso gespannt. Ich bin immer sehr gespannt. Martin Konrad, dem ich sehr begeistert bei seinen Ausführungen über den österreichischen Fußball hier immer zuhöre, ob der auch im Handballthema drin ist.
Martin, bitte.
Naja, da glaube ich, muss ich mich enttäuschen. Ich weiß zwar, dass, glaube ich, wir sprechen hier von Bratislava, oder? Dann im Jänner, ne?
Ja, das ist quasi so euer Heimturnier. Also das ist das nächste Heimturnier im Grunde, ja.
Man könnte es sagen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, da soll ja Publikum auch dabei sein, oder? Wird das alles so stattfinden, wie die alle glauben?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch nicht fix. Es gab ja zwischenzeitlich auch das Gerücht, dass gar nicht gespielt wird in der Slowakei, weil die Zahlen dort, glaube ich, noch höher sind, zumindest die offiziellen, als in Ungarn. Das ist wohl vom Tisch. Nach meinen Infos, aber wie das jetzt dann sein wird mit Zuschauer, ohne Zuschauer, wie viele Zuschauer, weiß ich nicht.
Es ist Wahnsinn. Martin Konrad und Tommy Tomic denken sich wahrscheinlich gerade, wo sind sie da hineingeraten? Ich hatte Fußball angekündigt und jetzt wird darüber gesprochen. Martin, nur ganz kurz noch und vielleicht, ich weiß nicht, ob Toni...
Ja, Österreich darf man nie unterschätzen, das möchte ich noch.
Ja, bitte, tun. Bitte, genau. ich weiß gar nicht, ob Nikola Bilic, Götzi, spielt der Bilic, weil das ist mein einziger Hoffnungsträger.
Der Bilic spielt, aber
natürlich.
Der war ein Jahr raus mit Kreuzbandriss und er hat sich jetzt in Kiel schon schwer getan, ja, wieder reinzufinden. Trotzdem, ich glaube, für ihn ist es eine super Sache. Er wird natürlich bei den Österreichern, so er denn gesund bleibt, was ich ihm von Herzen wünsche, sehr, sehr viel Spielzeit bekommen. Also das ist auch eine Chance für ihn persönlich, wieder diese alte Klasse, diesen alten Rhythmus zu finden.
Okay, gut. Toni,
ich möchte nur noch eins sagen, bevor bitte. Toni für Kroatien, ich mag auch junge, unverbrauchte Gesichter. Und ich habe nie gesagt, dass Gislason der Falsche ist. Ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, ob sein System noch das Richtige ist. Das wollte ich nur klarstellen.
So, Toni, komm, aus der Tiefe des Raums, ich weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass in Österreich diese EM ein großes Thema ist. Toni, was hörst du aus Kroatien? Ist das dort überhaupt ein Thema? Weil die Kroaten im Gegensatz zu den Österreichern sind tatsächlich immer Mitfavoriten.
Ja gut, aber ich muss ehrlich gesagt gleich den Stecker ziehen. Ich habe in der letzten Zeit so viel Fußball machen müssen, dass ich mich mit dem Thema Handball und kroatische Nationalmannschaft überhaupt nicht befasst habe. Also ich weiß überhaupt gar nicht, wie momentan die Wasserstandsmeldungen aus Kroatien sind. Insofern kann ich hier keinen geeigneten Beitrag dazu leisten. Nee,
das war schon gut genug.
Moment, aber doch, einen Beitrag kannst du auf jeden Fall leisten. Du machst dich sowieso wieder kleiner, als du bist beim Handball. Am Ende weißt du doch wieder alles. Aber jetzt mal nochmal, was ich gerade schon angeschnitten habe. Was so die öffentlichen Reaktionen betrifft, wenn einer absagt so ein Turnier und angibt, ich brauche mal eine Pause, es ist too much. Was wäre los in Kroatien, wenn Duvnjak das genauso machen würde? Nur mal als Beispiel.
Ja, also definitiv wäre erstmal für eine Zeit lang persona non grata, weil es kann natürlich nicht sein, dass einer der besten Spieler letztendlich oder vielleicht der beste Spieler Kroatiens generell ein Turnier absagt. Insofern wäre der Aufschrei medial sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, wie man die Wogen dann glätten würde, ob man es über eine Verletzung probieren müsste. Das geht's gar nicht. Also,
das wäre bei Duvnjak aber glaubwürdig, immerhin.
Die ziehen nicht.
Ja, das ist es.
Ja. Okay, lasset uns zum Fußball kommen. Und Toni, weil du gerade am Start bist, warum herrscht in Stuttgart nach dieser Hinrunde dennoch Optimismus? Götze kann dazukommen, Thomas natürlich und auch die Ferndiagnose von Martin, der ja seit Franz Wohlfahrts Zeit ein ganz großer Stuttgart-Fan ist, wie er mir in einer ruhigen Minute verraten hat. Aber Toni, du zuerst, warum herrscht
guter in Stuttgart? Guter Mann, der Martin, ich hab's gewusst.
Das habe ich ihm jetzt einfach unterstellt. Einfach mal so. Toni, warum ist man in Stuttgart dennoch optimistisch?
Naja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woher du die These hast, dass man in
Stuttgart optimistisch ist. Der Coach hat gesagt, im Frühjahr reißt man nicht alles nieder, aber im Frühjahr wird alles besser.
Ja gut, ich würde sagen, ja, früher war alles besser. Mit einem Franz Wohlfahrt, mit einem Krasimir Balakow und mit einem Zvonimir Soldo würde wahrscheinlich die Mannschaft ein bisschen mehr Stabilität haben. Wir haben natürlich auch schon hin und wieder, gerade in dieser Runde, auch darüber gesprochen, im Verlauf der Vorrunde ist einiges zusammengekommen beim VfB Stuttgart, das jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass man eine gewisse Kontinuität findet. Das Problem ist, glaube ich, dass man sich das alles so ein bisschen schön geredet und schön gemacht hat. Weil man denkt, ja, man spielt ja irgendwie auch aufgrund der vergangenen Saison einen recht flotten Fußball. So dieser Run-and-Gun-Fußball, den man zelebriert hat in der vergangenen Saison, der war ja auch wirklich gut anzuschauen fürs Auge und der hat natürlich auch begeistert. Aber wenn du da an gewissen Stellen sozusagen wichtige Spieler verlierst, dann verliert halt so eine junge Mannschaft einfach auch mal eine Stabilität und Thema Balance ist einfach sehr groß bei Mannschaften, die erfolgreich sind. Und ich glaube auch, dass man sich das zum Beispiel gerade in so Spielen wie gegen Bielefeld auch leichter vorgestellt hat. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, also wenn du gegen Augsburg 4-1 verlierst oder gegen Bielefeld zu Hause 0-1 verlierst, dann kann da definitiv was nicht stimmen. Also es ist in allen Bereichen letztlich eine große Problematik zu erkennen, sowohl auf der Torwartposition als auch in der Abwehrposition, wobei ich da, man muss ja wirklich schon sagen, mit Mavropanos ja eigentlich einen Überflieger in der Hinrunde gesehen habe, aber Mittelfeld sehr bedenklich und vorne im Sturm ist natürlich klar, da fehlt ja ein Kalajdzic, da fehlt ja auch ein Ziel, das man hat nie so richtig auffangen können mit den Leuten, die hinten dran sind, was sie geleistet haben. Insofern wäre ich jetzt mal vorsichtig, was die Rückrunde angeht, denn ich habe auch andere Mannschaften gesehen. Ich habe Bielefeld zum Beispiel neulich gesehen, die beißen sich wirklich rein. Augsburg ist immer eine schwierigste spielende Mannschaft. Die spielen jetzt keinen besonders schönen Fußball, aber die holen immer wieder ihre Punkte wie gegen Bayern. Also so rosig, wie ihr das so da oder wie der Trainer es darstellt, sehe ich das ehrlich gesagt nicht.
Thomas, wie siehst du es? Wo werden wir im kommenden Jahr Stuttgart gegen HSV sehen? Erste oder zweite Liga?
Ganz klar spielt die dritte gegen die vierte Kraft in der Fußball-Bundesliga.
Das immer wieder. Ich erinnere mich. Ja, das immer wieder.
Wo? In der ersten Fußball-Bundesliga natürlich. Nein, also in der zweiten Liga glaube ich, dass St. Pauli und Werder aufsteigen und der HSV wird sich mit Schalke und Darmstadt um Platz 3 in dem Duell einfinden. Beim VfB Stuttgart finde ich interessant, dass es ja jetzt schon zum, glaube ich, dritten Mal der Fall ist, dass du hochkommst, dass du eine tolle erste Saison spielst. Und dann wieder in Turbulenzen kommst. Man muss fairerweise sagen, es sind sehr viele Verletzte, es waren Corona-Erkrankungen. Aber ich glaube, dass der VfB auch einige Fehler gemacht hat. Erstens mal die traditionelle Unruhe im Umfeld und zweitens mal hat, glaube ich, Sven Mislintat, den ich grundsätzlich schätze, sich zu sehr verliebt in sein eigenes Wirken. Also ich hole nur junge Spieler, irgendwo kriege ich überall Rohdiamanten und die bringen eine Mannschaft. Und du siehst halt jetzt, wenn du gar keine Erfahrung hast, wenn einige Leistungsträger unter ihrem Niveau spielen und wie gesagt Verletzungspech, dann kann es eng werden. Ich glaube, man hat sich auch von dem 5-1 gegen Fürth ein bisschen blenden lassen. Ich habe das Spiel in Köln gesehen, das war nach vorne grauenhaft. Toni hat eben die Mannschaften aufgezählt. Augsburg, ich brauche Augsburg nicht in der Bundesliga, das sage ich ganz klar. Ich kann diesen langweiligen Fußball nicht mehr sehen, aber die werden es wieder schaffen. Und für den VfB wird es echt ganz, ganz schwer. Und in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt sehe, dass ein Gonzalo Castro in Bielefeld unterschreibt, den hätte die auch gut gebrauchen können.
Götze?
Ja, es ist natürlich jetzt schon viel gesagt worden. Nochmal zu deiner Ausgangsthese, dass man irgendwie beim VfB das ein bisschen zu positiv einschätzt. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie das intern ist. Aber nach außen hatte ich auch sehr lange Zeit den Eindruck, dass man etwas sorglos mit der Situation umgeht. Ja, nicht ruhig, das wäre ja gut oder das ist ja gut grundsätzlich, auch in schwierigen Situationen, sondern bei mir kam das zumindest so an, dass da eine gewisse Sorglosigkeit herrscht, so nach dem Motto, ja, Fürth ist eh schon weg. Die Bielefelder waren schienen zeitweise ja auch weg zu sein, wobei man bei Bielefeld, das bin ich komplett bei Toni und bei Thomas, da musst du ganz vorsichtig sein. Die haben einfach zu oft unentschieden gespielt. Die waren aber häufig dran. Also weißt du, die waren ja nicht wie Fürth chancenlos in vielen Spielen, sondern die waren konkurrenzfähig. So, und jetzt guckst du dir die Tabelle an. Jetzt ist es Platz 16. Es ist nur ein Punkt Vorsprung auf Bielefeld, die mit einem guten Gefühl und guten Ergebnissen in diese Winterpause gehen. Und ich sehe die Situation wirklich äußerst besorgniserregend. Und klar, ich meine, gerade offensiv, diese Achse hier, Silas rechts, Borna Sosa links und vor allen Dingen dann vorne Kalajdzic, die ist uns halt fast komplett weggebrochen. Und das hat man dann entsprechend logischerweise auch gesehen. Und defensiv, ich finde, dass die Jungs, die da hinten spielen, die drei, die sind alle gut auf ihre Art und Weise. Mavropanos, Kempf und Anton. Aber das ist ja das System des VfB, das letzte Saison gut funktioniert hat, weil eben viel in der Offensive stattgefunden hat. Die spielen ja permanent Mann gegen Mann. Also beim VfB ist ja diese Dreierkette wirklich eine Dreierkette und nicht eine Fünferkette, wie es ja üblicherweise dann interpretiert wird, sondern die spielen da hinten Mann gegen Mann. Und sind oft genug überrannt worden jetzt in dieser Hinrunde. Und also ich kann echt nur hoffen, dass sie jetzt alle zurückkommen nach und nach und dass sich das Ganze wieder stabilisiert. Und auch bei Castro bin ich komplett dabei. Das hat sich im Nachhinein nicht ausgezahlt, sozusagen zu den vielen Jungen. Und auch ich bin auch bei Thomas These bezüglich Mislintats Wirken. Der holt viele hochtalentierte Leute, aber am Ende geht es darum, eine Mannschaft auf den Platz zu kriegen, die die Liga hält. Ja? Und da brauchst du eine entsprechende Mischung. Und also kann mich da nur wiederholen. Ich mache mir größte Sorgen.
Ich würde ganz gerne ganz kurz nur reingrätschen, ganz kurz nur. Ich möchte eine Lanze schon für Sven Mislintat brechen, weil die Transfers, die er getätigt hat oder auch wahrscheinlich in Zukunft tätigen wird, sind letztendlich nur zur Zukunftssicherung da. Und ich glaube schon, wenn wir jetzt mal die Zeit vorspulen, in den 6 Monaten wird es 1, 2, vielleicht sogar jetzt schon im Winter große Transfers geben, die letztendlich eine Weiterbeschäftigung des kompletten Vereins oder eine ruhige Weiterbeschäftigung des kompletten Vereins sichern. Da meine ich jetzt zum Beispiel an so Namen wie Borna Sosa, von dem ich ausgehe, dass er in die Premier League wechseln wird, oder auch Silas. Also da würde ich ihn jetzt nicht unbedingt dafür verantwortlich machen, was auf dem Platz vor sich geht.
Martin, wenn wir dich noch in die Runde reinbringen wollen, mit größter Freude natürlich, Sascha Kalajdzic, der Name ist jetzt öfter gefallen. Kann denn der Kalajdzic, bei dem im letzten Jahr ja wirklich bis zur Verletzung so viel richtig gelaufen ist, kann der denn diese Erwartungen schultern aus deiner Sicht schon? Ist der schon soweit? Weil es ist das zweite Mal jetzt, dass er nach einer schweren Verletzung sich erst wieder reinfinden muss.
Also davon bin ich, aber ist auch er überzeugt. Ich hatte das Glück, mit ihm vor einem Monat eine Sendung gemeinsam zu bestreiten. Und da haben wir natürlich sehr viel über den internationalen und nationalen Fußball gesprochen. Er ist natürlich auch optimistisch, aber vor allem auch, was seine Rückkehr betrifft, mit den Problemen, die er da an der Schulter gehabt hat. Im Prinzip ist ja seine Karriere sowieso ein ständiges Auf und Ab. Ich glaube, er hat ja schon alles gehabt. Er kommt zu Stuttgart mit einem Kreuzbandriss oder praktisch einen Kreuzbandriss gehabt. Er hat Syndesmosebandriss davor noch in Österreich gehabt. Er hat Corona gehabt und jetzt eben in diesem Herbst die Schulterverletzung. Er ist noch immer zurückgekommen und ich glaube, er hat diesen Optimismus eigentlich auch ausgestrahlt und er war in der Reha und das war im Ende November weiter als geplant und er wird also, soweit war in meinem Informationsstand, dann im Jänner voll angreifen und das wünsche ich dem VfB, dass das dann auch funktioniert, ist natürlich auch für die österreichische Nationalmannschaft wichtig und da möchte ich aber trotzdem noch ein Thema aufgreifen. Also ich bin beim Thomas, diesen Kick von Augsburg kann man wirklich schwer ertragen, aber ich bin überzeugt davon, dass das nicht an den Spielern liegt, sondern an einem Trainer, der warum auch immer von vielen überschätzt wird.
Das ist dein Stichwort, Thomas.
Wie, was für ein Stichwort? Willst du jetzt mit mir über Augsburg reden?
Nein, ich will mit dir über den Trainer von Augsburg reden. Also ich habe gehört, dass die Interviews mit ihm eher dröge sein sollen, aber er hält ja die Klasse und nichts anderes möchte man in Augsburg.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt auch schon länger keins mit ihm gemacht. Wenn du ihn so mal triffst, abseits des Platzes, ist er eigentlich gar nicht unsympathisch. Man muss allerdings auch sagen... Das ist
aber Niki, Thomas, ne?
Was sagst du?
So wie zum Beispiel in Saloniki.
In Saloniki.
Auf der Terrasse. Genau.
Da war er, saß ich mit Toni Tomic mit Blick aufs Meer. Die Sonne hat geknallt und wir haben eine Stunde mit ihm geredet. Übrigens eine meiner Top 3 Auswärtsfahrten mit Toni Tomic. Das war Weltklasse. Karneval in Saloniki, mein lieber Gesangverein.
Aber wie wir jetzt von Markus Weinzierl und dem FC Augsburg in 3,8 Sekunden zum Karneval in Saloniki kommen, das gibt's doch gar nicht.
Kann ich übrigens nur zu sagen, ich habe mal irgendwann kam ich in meiner WG mit meinem lieben Freund Markus, kam ich morgens irgendwie um 6:30 wirklich ziemlich angesoffen nach Hause, habe erstmal den ganzen Kühlschrank nach der perfekten Wurst von Götzi abgesucht und hab so viel randaliert in der Bude, dass er dann um 7:30 als Gegenentwurf den Staubsauger angemacht hat. Aber nur das, by the way. Also Weinzierl kann, glaube ich, wirklich nur Augsburg und kann, glaube ich, auch nur dieses eine System. Er ist in Schalke relativ untergegangen. Er ist beim VfB gnadenlos gescheitert. Und den Fußball von Augsburg, den kann man sich nicht angucken. Grausam.
Pause.